hier uns Zeit nehmen dürfen. Wir danken dir auch für diese ernsten Worte aus Richter. Wir beten nochmal um Gelingen. Auch, dass du uns heute bewahrst auf der Heimfahrt, dass du uns segnest. Danke für die Zeit der Gemeinschaft miteinander, die du uns geschenkt hast. Amen.
Amen.
Ja, ich möchte noch auch herzlich danken. Es war eine schöne Zeit für mich. Wir haben ja nur noch eine halbe Stunde. Und ich freue mich, dass wir so gemeinsam Zeit nehmen konnten. Und auch für mich ist das auch eine Erbauung, zusammen zu sein mit euch und auch, dass wir einander ermutigen dürfen in unserem Kampf gegen die Philister und die Moabiter und Ammoniter und so weiter. Ja. Gut, wir haben noch ein paar Fragen zu klären. Einige konnte ich jetzt in der Pause klären. Die eine Sache ist die Kommentatoren, ich habe jetzt nur Keil nachgeschaut, aber das ist auch recht eine einfache Lösung. Er sagt, das gibt es manchmal, dass man eine runde Zahl angibt. Einmal gibt er im Detailbericht gibt er 25.100 an, aber man kann auch einfach sagen, dass er einfach vorher in der anderen Stelle, wo 25.000 steht, oder nachher steht das, dass das einfach eine runde Zahl ist. Und die Differenz zwischen 26.000 und 25.100 erklärt das so, wie wir eigentlich auch vorher gesagt haben. Es waren ja bei den ersten zwei Einfällen sicherlich auch Opfer der Benjaminiter zu beklagen. Also, und das wären dann 900 gewesen, sodass wir also dann schon auf diese 26.000 kommen. Vorher 26.000, dann 900 fallen bei den ersten zwei Siegen der Benjaminiter. Und dann die restlichen 25.100 fallen dann bei der großen Niederlage. Dann noch etwas, die Schwestern haben mich darauf aufmerksam gemacht, der Levit, dessen Nebenfrau hier geschändet wurde, der hat in seinem Bericht ein paar Dinge beschönigt. Er hat nicht alles gesagt. Also er hat nichts Falsches gesagt, aber er hat nicht alles gesagt. Ja. Und man könnte sich auch überlegen, warum er denn die Frau rausschickt. Er hätte ja auch selber rausgehen können, ja, um die Frau zu schützen, die anderen zu schützen. Und der Levit, es liest sich hier so selbstverständlich, dass der Levit geschützt wird und die Frau, die muss halt dann glauben. Ja. Und das ist aber nicht selbstverständlich. Ja. Und von daher ist er nicht ganz unschuldig oder nicht ganz, oder sagen wir so, seine Weste ist nicht ganz rein, indem dass er einfach egoistisch war und die Nebenfrau hinausgeschickt hat. Das andere, das habe ich gesagt, Gastfreundschaft ist das Höchste in der damaligen Zeit, das geht sogar vor die eigenen Kinder, sodass also der Gastgeber seine eigene Tochter geopfert hätte, um den Gast zu schützen. Also das nur so als nebenbei. Und dann habe ich mich noch erkundigt bei Keil über die Frage mit der Lade oder dem Land, ob das Lade oder Land heißen soll, in Kapitel 18, Vers 31, die Wegführung. Es blieb so lange bis zur Wegführung oder bis das Land in die Gefangenschaft kam, dieser Ausdruck. Keil hat hier schlägt zwei Lösungen vor, entscheidet sich aber nicht, aber er lässt es einfach offen. Er sagt, entweder ist hier das Wort Land so gemeint, dass der Schreiber sagt, als die Lade Israel gefangen genommen wurde von den Israeliten, dann war das so viel, wie wenn das Land gefangen genommen wurde. Das ist für mich nicht befriedigend. Und die andere Lösung, die er bringt, ist, dass er sagt, die andere Möglichkeit wäre, dass es einfach um irgendeine Gefangenschaft ging, die von den Syrern auskam. Denn in der damaligen Zeit gab es tatsächlich Einfälle der Syrer. Und er gibt einen Beleg sogar an, dass die Könige von Zoba auch Israel bedrängten. Dann könnte tatsächlich die Wegführung des Landes, also das Land der Daniter, gemeint sein, durch einen syrischen Einfall, auch in der damaligen Zeit, als die Philister noch da waren. Also Lösung gibt Keil hier keine an, aber er schlägt einige Sachen vor. Nur, dass das geklärt ist. Jetzt zurück zum Text. Kapitel 21, die Männer von Israel hatten aber in Mizpah geschworen und gesagt, niemand von uns soll seine Tochter dem Benjaminiten zur Frau geben. Also hier wieder ein vorschneller, ganz unnötiger Eid. Den hatten sie vorher gegeben, dort in Mizpah, als sie geschworen hatten und als sie auch gesagt hatten, wir wollen nicht nach Hause ziehen und wir werden jetzt eingreifen. Im Übereifer und in der Aufregung und Erregung über diese böse Tat haben sie geschworen. Das ist immer wieder die Gefahr, oder? Da ist sowas Schlimmes und dann ist man so erregt über die Sache und dann handelt man unbesonnen. Es wäre nicht genötigt gewesen, hier diesen Schwur zu tun. Ja? Nie mehr wird irgendein Israelit einen Benjaminiter heiraten oder die Tochter denen geben. Das ist extrem. Das kommt aus der Emotion heraus, aus einem emotionellen Ausbruch eigentlich. Ja? Und das ist unausgeglichen, das ist nicht besonnen. Der Herr möge uns bewahren vor solchen Extremen, aufgrund von irgendeiner Erregung über etwas Böses. Und das Volk kam nach Bethel und sie blieben dort bis zum Abend vor Gott und sie erhoben ihre Stimme und weinten sehr. Das ist gut. Und sie sagten, warum, Herr, Gott Israel, ist dieses in Israel geschehen? Ja, jetzt muss man Gott nicht die Schuld geben, dass der Stamm Benjamin ausgelöscht wird, denn sie waren schuld. Ja? Nicht sagen jetzt, ja, warum hast du das zugelassen? Sie haben ja in Übereifer hier den ganzen Stamm ausgelöscht. Und es geschah am nächsten Tag, da machte sich das Volk früh auf und sie bauten dort einen Altar und opferten Brandopfer und Friedensopfer. Das ist auch gut, dass sie das tun. Hoffentlich auch als Schuldopfer, dass sie ihre Schuld eingesehen haben. Hier steht Friedensopfer, Brandopfer zur Ehre Gottes. Und jetzt erinnern Sie sich an Ihren vorschnellen Eid, den Sie da getan hatten. Niemand soll den Benjaminitern seine Frau geben. Was machen Sie? Jetzt begehen Sie den nächsten Fehler. Der erste Fehler war diese übermäßige Züchtigung. Jetzt kommt der zweite Fehler, nämlich, dass Sie den Eid durch einen Trick umgehen wollen. Was machen Sie? Vers 5, die Söhne Israels sagten, wer von allen Stämmen Israels ist nicht in die Versammlung zu Jahwe heraufgekommen? Denn ein großer Schwur war geschehen bezüglich dessen, der nicht zu Jahwe nach Mizpah heraufkäme, indem man sagte, der soll gewisslich getötet werden. Merkt ihr? Dann waren sie nochmals extrem. Da haben sie gesagt, so, wir schwören jetzt vor dem Herrn, dass wir den Benjaminitern keine Frauen geben. Offizieller Schwur, die ganze Versammlung. Und wer nicht dabei ist, den töten wir. Immer wieder diese Extreme. Sie betrügen hier ihr eigenes Gewissen und haben jetzt diesen faulen Trick. Ah ja, die Leute von Jabesh in Gilead, die waren nicht da. Ah, wunderbar, dass es welche gibt, die nicht da waren bei diesem Eid. Vers 1. Hatten, ich weiß nicht, wie es bei euch übersetzt ist, die Männer hatten in Mizpah geschworen und gesagt. Steht das so bei euch? Ja. Also als sie in Mizpah waren, damals in Mizpah, das war dort, wo sie sich versammelt haben und auch gesagt hat, wir gehen nicht nach Hause, bevor der ganzen Schlacht, vor diesen Schlachten. Vers 6. Den Söhnen Israels tat es leid um Benjamin, ihren Bruder, und sie sagten, heute ist ein Stamm von Israel abgehauen. Ja, jetzt merken Sie es, zu spät. Was sollen wir Ihnen, den Übriggebliebenen, tun bezüglich der Frauen? Wir haben ja bei Jahwe geschworen, Ihnen keine von unseren Töchtern zu Frauen zu geben. Und Sie sagten, gibt es irgendeinen von den Stämmen Israels, der nicht zu Jahwe nach Mizpah hinaufgekommen ist? Und siehe, kein Mann von Jabesh Gilead war ins Lager in die Versammlung gekommen. Und das Volk wurde gemustert und siehe, kein Mann war da von den Bewohnern von Jabesh Gilead. Ja, die waren aber weise, die waren besonnen. Die haben sich gesagt, da machen wir nicht mit. Warum soll man einen vorschnellen Eid da ablegen? Die haben richtig gehandelt, die anderen haben falsch gehandelt. Erschlagen wir sie. Ja. Jetzt bestrafen sie dieses Jabesh in Gilead schlimmer als die ursprünglichen Sünder bestraft worden sind. Jetzt schlagen sie die ganze Stadt Jabesh in Gilead dafür, dass sie eigentlich besonnen gewesen waren und nicht damals mitgemacht haben mit dem Eid. Die wenden die Todesstrafe an auf Leute, die so vorsichtig waren, einen vorschnellen Eid nicht mitzusprechen. Und sie tun das nicht, weil sie die Sünde richten wollen, die Sünde der Leute von Jabesh, die nicht gehorsam waren und nicht draufgekommen waren, sondern weil ihnen das zweckdienlich erscheint und sagen, ja wunderbar, aber wir töten nicht alle, wir lassen die Mädchen übrig. Der Zweck, es geht nur um den Zweck, der heiligt da ihre Mittel. Also damit sie aus der Patsche kommen. Deshalb züchtigen sie jetzt in einem Übermaß schlimmer die ganze Stadt als vorher die eigentlichen Sünder. Und sie töten die Kinder und die Frauen und alles, nur die Mädchen, die noch übrig waren. Wehrlose Leute. Da sandte die Gemeinde 12.000 Mann, stellt euch mal vor, 12.000 Mann gegen die Stadt. Von den tapferen Männern, sie geboten ihnen, geht hin und schlagt die Bewohner von Jabesh Gilead mit der Schärfe des Schwertes, auch die Frauen und die kleinen Kinder. Das war nicht von dem Herrn. Da haben sie den Herrn nicht gebeten und gefragt, Herr, was sollen wir jetzt machen? Sie hätten Buße tun müssen. Sie hätten Buße tun müssen über ihre große Unweisheit. Wenn du, das ist dann jeweils eine, das muss man dann abwägen. Wenn man etwas schwört, was eine Sünde ist, dann darf man den Schwur trotzdem nicht ausüben, oder? Das ist ja bei uns auch so, oder? Jemand schwört irgendwas in Dummheit, ja? Und dann merkt er, der Schwur, was ich da gesagt habe, das ist gegen Gott. Das ist eine Sünde. Dann darf er doch nicht jetzt nur um den Schwur zu halten, dem Eid zu halten, jetzt trotzdem diese Sünde begehen. Um die eine Sünde nicht zu tun, tue ich eine andere Sünde. Das geht nicht. Da muss ich mich demütigen vor Gott und darunter stellen, dass ich jetzt den Eid nicht ablegen kann, den Eid nicht halten kann. Natürlich, das war der ursprüngliche Fehler, natürlich, das ist der erste, da hätten sie schon Buße tun sollen und hätten einfach sagen sollen, so, wir geben unsere Töchter den Benjaminitern trotzdem. Oder? Denn das war ja nur aus Stolz und aus Ärger und aus Unbedachtsamkeit, dass sie diesen Schwur getan hatten. Das wäre die einfache Lösung gewesen, Buße tun und ihre eigenen Töchter doch den Benjaminitern geben. Aber jetzt, das ist ihnen wert, um diesen Eid zu halten, ist es ihnen wert, eine ganze Stadt umzubringen. Alle Frauen, die den Beischlaf eines Mannes gekannt haben, sollt ihr verbannen. Verbannen heißt töten. Den Bann verfallen. Verfallen lassen. Ja. Das ist die einzige Motivation. Nämlich, dass wir aus dieser Patsche rauskommen. Und eine Patsche, in die sie reingekommen waren, durch den unvernünftigen, unbesonnenen, rachesüchtigen Eid. Und sie fanden unter der Bevölkerung von Jabesh Gilead 400 Mädchen, Jungfrauen, die keinen Mann im Beischlaf erkannt hatten. Und sie brachten sie ins Lager nach Silo, das im Land Kanaan ist. Und die ganze Gemeinde sandte hin und redete zu den Söhnen Benjamins, die am Felsen Rimmon waren, und bot ihnen Frieden an. Ja, jetzt bieten sie ihnen Frieden an, diesem Rest. Und Benjamin kehrte in jener Zeit zurück, und sie gaben ihnen die Frauen, die sie hatten, leben lassen von den Frauen von Jabesh Gilead. Aber sie fanden so nicht genug für sie, sind immer noch 200 zu wenig. Und dem Volk tat es leid um Benjamin, weil Jahwe einen Riss gemacht hatte in den Stämmen Israels. Also jetzt sind sie immer noch zu wenige. Was machen sie jetzt? Jetzt ermutigen sie die übrigen Benjaminiter zu diesem Trick stellt sie euch einfach dann bei diesem Fest, oder? Da kommen junge Mädchen vorbei, raubt sie euch. Die Ältesten der Gemeinde sagten, was sollen wir für die Übriggebliebenen tun bezüglich der Frauen? Denn die Frauen sind aus Benjamin ausgetilgt. Und sie sagten, ein Besitztum soll sein für die Entronnenen von Benjamin, damit nicht ein Stamm aus Israel ausgetilgt werde. Wir können ihnen keine Frauen von unseren Töchtern geben, denn die Söhne Israels haben geschworen und gesagt, verflucht sei, wer den Benjaminitern eine Frau gibt. Und sie sagen, siehe, ein Fest Jahwes, sogar ein frommes Fest, sogar, ist Jahr für Jahr in Silo, das nördlich von Bethel liegt, gegen Sonnenaufgang auf der Landstraße, die von Bethel nach Sichem hinaufgeht und südlich von Lebona. Und sie geboten den Söhnen Benjamins und sagten, geht hin und lauert in den Weinbergen. Ja. Jetzt, was geschieht hier durch diesen Trick, oder? Sie unterminieren die ganze Versammlung, als Institution der Versammlung, die ganze Versammlung, die allgemeine Versammlung der Israeliten, unterminiert genau die Heiligkeit Gottes, die sie vorher durch ihre Aktion gegen Benjamin aufrechterhalten wollten, oder? Warum sind sie denn gezogen gegen Benjamin? Oh, sowas darf nicht geschehen. Eine Schandtat in Israel, da ist eine Frau vergewaltigt worden und getötet worden und so weiter. Sowas darf nicht geschehen. Gut, die Heiligkeit Gottes muss gewahrt bleiben. Wunderbar. Aber was machen sie jetzt? Jetzt unterminieren sie die Heiligkeit Gottes. Jetzt ist es egal, die Heiligkeit Gottes. Die dürfen jetzt einfach Mädchen rauben und gewaltsam zu Frauen holen, sich zu Frauen holen. Und die ganze Stadt wird umgebracht. Damit unterminieren sie gerade die Heiligkeit, die sie ursprünglich aufrechterhalten wollten. Also indem sie eine ungerechte Handlung eines Stammes züchtigen, begehen sie zwei weitere ungerechte Handlungen, die zum Teil schlimmer sind, wie die ursprüngliche. Ja, Vers 21, gebt Acht, wenn die Töchter von Silo herausziehen zum Reigentanz, so kommt er vor aus den Weinbergen und raubt euch die unter den Töchtern von Silo jeder seine Frau und zieht hin in das Land Benjamin. Und so soll geschehen, wenn ihre Väter und ihre Brüder kommen, um mit uns zu streiten, so wollen wir zu ihnen sagen, gewährt sie uns, denn wir haben nicht jeder seine Frau im Kampf empfangen, denn nicht ihr habt sie ihnen gegeben, dass ihr jetzt schuldig wäret. Ja, wenn dann die Papas und Mamas kommen und so weiter, dann sagt ihr, ja, das war ja die einzige Möglichkeit, oder? Ihr seid nicht schuldig, wir haben sie uns ja gestohlen. Ihr habt sie uns ja nicht gegeben, wir haben sie gestohlen. Vers 23, und die Söhne Benjamins taten so und nahmen sich Frauen nach ihrer Zahl von den Tänzerinnen, die sie raubten, und sie zogen fort und kehrten in ihr Erbteil zurück und sie bauten die Städte wieder auf und wohnten darin. Wunderbar, alles wieder in Ordnung, oder? Nichts ist in Ordnung. Die Heiligkeit Gottes ist in den Schmutz gezogen. Die Söhne Israels zogen in jener Zeit von dort weg, jeder zu seinem Stamm und zu seiner Familie, und sie zogen von dort weg, jeder in sein Erbteil. Welch ein unheiliger Trick, um einen Meineid zu umgehen. Und wie ist das heute? Gibt es Parallelen irgendwie? Ein Bruder hat folgendes Beispiel, habe ich mir abgeschrieben. Zwei Menschen geben sich das lebenslängliche Treuegelübnis vor Gott. Nach ein paar Jahren brechen sie ihr Gelübde. Nach einem Jahr geben sie ein neues lebenslängliches Treuegelübnis. Und es ist so, wie wenn nichts gewesen ist, oder? Da wird eine geheiratet. Und jetzt, wir brechen das Gelübde. Und jetzt heiraten wir einen anderen. Die Heiligkeit des ersten Gelübdes geht verloren. Man verspricht sich, treu zu sein bis zum Tode. Und dann sagt man, na, wir machen es doch anders. Wir heiraten eine andere. Wir lassen uns scheiden. Dann wird die Ehe zu einem unbedeutenden Ding, die vor Gott so heilig ist. Nur ein Beispiel, oder? Ungezügelte Lust wird Tür und Tor geöffnet. Ehe und Sexualität wird in den Schmutz gezogen. Nur ein Beispiel. Und viele andere Dinge gibt es, wo man nicht mehr das achtet, was man wo die Heiligkeit Gottes nicht mehr geachtet wird. In jenen Tagen war kein König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Also das Volk lebt nicht mehr in der Abhängigkeit direkt vom Herrn. Man handelt, wie es ihm gut dünkt. Die Parallelen, habe ich schon am Anfang gesagt, die Parallelen sind da, zur Situation heute. Jeder tut, wie es ihm gut dünkt. Ja, ja, zum Nachteil, richtig. Aber wenn der Eid schlimmere Sünden, wenn ich durch das Ausführen des Eides noch schlimmere Sünden vollbringe, als eben diesen Eid zu brechen, ja, dann muss ich sagen, was hat das für einen Sinn?
Ja, ist dieser Eid dann irgendwann aufgehoben worden, weil später war das wahrscheinlich schon so, dass die auch Frauen aus anderen Ständen heiraten konnten, oder ist das vergessen worden?
Ich weiß nicht, ob das für die Generation gedacht war oder auch für die nachfolgenden Generationen, dieser Eid, aber wahrscheinlich war das wohl nur für diese Generation gedacht, nehme ich an, diese Leute. Es gibt Situationen, wo der Christ wählen muss, vor allem wenn die Situation schon so verfahren ist, wenn man schon vorher schon so viele Fehler gemacht hat. Da muss er dann wählen zwischen dem geringeren Übel, oder? Ich sage ein Beispiel, wir hatten das in Moldawien, es ist nur eine Kleinigkeit, es ist nichts Besonderes, aber wir hatten es in Moldawien über das Schuldenmachen. Und da sagt ein Bruder, ja, Schulden machen soll man nicht, das ist klar, wir sollen niemand was schuldig sein, schuldig bleiben, und Gott sagt ja, wir sind nur schuldig, einander zu lieben und nicht, man soll sich nicht in Abhängigkeit bringen von Leuten, das ist klar, das soll man nicht machen. Ja, aber was soll ich machen? Meine Großmutter liegt im Sterben. Ich habe kein Geld, ihr zu helfen, aber würde ich mir das Geld ausborgen von dem und von dem und dem, könnte ich jetzt eine medizinische Behandlung mir leisten und sie kann noch lange weiterleben. Jetzt muss er zwischen dem geringeren Übel wählen, oder? Entweder die Großmutter sterben lassen und keine Schulden machen oder Schulden machen und der Großmutter helfen. Ja, klar. Also, da mache ich doch Schulden und helfe der Großmutter. Man muss abwägen manchmal. Ja. Schulden machen ist nicht so ein großes Vergehen, so ein großes Verbrechen, als der Großmutter nicht zu helfen. Ja. Und es gibt dumme Versprechen am Sterbebett. Der eine verspricht dem anderen am Sterbebett, ja, das werde ich machen und nie und ich und so weiter. Und dann stirbt derjenige und der andere fühlt sich an sein Versprechen dem Toten gegenüber so verpflichtet, dass er meint, er muss jetzt sein ganzes Leben lang muss jetzt das halten, was er dem da gesagt hat. Ja, aber es war ein Versprechen, das aus dem Bauch heraus, aus dem Gefühl heraus. Und wenn man später darüber nachdenkt, sagt er, es war ein sehr unweises Versprechen. Und wenn dieses Versprechen sogar noch in Verbindung steht mit irgendwelchen Sünden, soll er jetzt das Versprechen halten, dem Verstorbenen? Oder soll er sagen, nein, ich breche jetzt dieses Versprechen dem Verstorbenen, aber damit ich mich nicht hier vergehe gegen den Herrn? Man muss manchmal abwägen und überlegen. Dann lieber dieses Versprechen brechen. Ja. Oder jemand hat einen Eid abgelegt, dass er dem Staat immer dienen wird und immer gehorsam sein wird, alles tun wird, was der Staat befiehlt, oder so ein amtliches, staatliches Versprechen. Und das war nicht mit Absicht. Und jetzt? Jetzt kommt ein Gewissensflikt, ja, denn jetzt müsste er gegen Gott handeln. Ja, und was soll er jetzt machen? Soll er den Eid brechen oder soll er Gott gehorchen? Ja, ganz klar. Der Gehorsam Gott gegenüber geht immer vor. Ja, damit möchte ich jetzt hier eigentlich schließen. Vielleicht sind noch Fragen da oder Gedanken zu diesem Richterbuch, das so in die Praxis hineinspricht, so Hilfen gibt für das praktische Leben und das praktische Christenleben auch anspricht. Ja. Ich habe noch, jetzt fällt mir noch ein, irgendjemand habe ich von euer, habe ich mein Skript gegeben auf dem Stick. Ich habe jetzt sehr viel umgearbeitet auf dem Skript. Derjenige soll kommen und kann sich gern bei mir noch die neue Version herunterladen. Also, ich habe hier, was ich hier vorbereitet habe, das steht viel mehr drinnen in meinem Computer, als was ich gesagt habe. Aber wenn es jetzt jemand unbedingt haben möchte, kann er das gerne haben. Ja. Gut, dann möchte ich hier schließen. Wir können mit Gebetsgemeinschaft abschließen. Und dann übergebe ich an Jakob. Bete noch.
Immer ganz nah bei dir bleiben, dass wir immer bewusst sind, dass du die Kraft allein bist, dass wir nicht versuchen, aus eigenen Mitteln zu kämpfen. Aber bitte hilf uns, dass wir uns ganz nah bei dir halten, dass wir nicht aus unserem menschlichen Zorn über die Sünde auch handeln, sondern dass wir da auch mit Weisheit auch entscheiden, mit Weisheit handeln. Auch dort auch keine falsche Wege einschlagen, sondern dass wir immer auf dem Weg zu dir bleiben. Bitte lass uns unser Bewusstsein, dich im großen Gott wie in dir haben. Amen.
Amen.
Sondern
Amen. 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 Ja, Herr, wir wollen, dass dieser über uns herrsche. Wir wollen hier das dir sagen. Wir wollen, dass du über uns herrschst. Und halte es uns lebendig vor Augen. Die Theokratie, die du möchtest. Amen.
Amen.
Amen.